Krom. Niemals zuvor habe ich zu dir gebetet. Ich habe es nie gelernt. Und trotzdem bitte ich dich. Hilf mir bei meiner Rache. Und wenn du mir nicht helfen willst, dann geh zur Hölle.
Willkommen bei der Nostromo-Verschwörung. Heute sind dabei der Fred.
Das bin ich und der großartige Basti.
Hallihallo.
Ja, und wir sprechen heute über einen absoluten Kultfilm des Fantasy-Films, nämlich Conan der Barbar.
Ja, diesmal bist du für die Filmauswahl ja verantwortlich.
Ja, das war so eine spontane Eingebung. Ich mag Fantasy-Filme insgesamt sehr und Conan ist so ein Prototyp des Fantasy-Films, den ich relativ spät erst gesehen habe. Ich glaube, lange nachdem ich Herr der Ringe gesehen habe. Und auf dem so oft verwiesen wird und es so viele Referenzen gibt in der Popkultur, dass ich den auch einfach ständig schon sehen wollte und es dann irgendwann geklappt hat. Und es bietet sich einfach an, diesen Film von aus den beginnenden 80ern mal kurz zu besprechen, unserem Podcast. Und ich zaubere jetzt mal ganz schnell eine kleine Zusammenfassung des Films, damit wir alle wissen, worum es geht.
Alles klar, da bin ich sehr gespannt.
Conan der Barbar ist angesiedelt, basiert erstmal auf einem Comic von Robert E. Howard und ist angesiedelt so ungefähr 10.000 vor Christus. Das Skript allerdings war zeitweise, wie ich erst gestern bei der Recherche erfahren habe, in einer postapokalyptischen Welt ursprünglich oder zeitweise angesiedelt. Wenn man den Film sieht, ist 10.000 vor Christus besser nachvollziehbar. Man hat einen kruden Mix aus babylonischem Reich, Mongolen und wikingerartigen Sachen von der Optik vor sich. Der Film startet mit einem kleinen Jungen, dessen Eltern von böse aussehenden Männern in alten Lederrüstung, Leder- und Stahlrüstung getötet werden. Der Junge wächst auf, wird zu einem ganz starken Mann und ist davon getrieben, sich zu rächen für den Tod seiner Eltern. Trifft dabei auf verschiedene Gestalten, Frauen, die gern auch nackt sind, Zauberer. Ja, dieser Film nimmt es mit dem Sexismus nicht so genau, aus heutiger Sicht ist da der nicht ganz politisch korrekt und er versucht rauszufinden, wer das war und wird auch noch beauftragt, dann genau den, der seine Eltern getötet hat, im Zusammenhang mit dem noch einen Auftrag zu erfüllen, nämlich die Tochter eines Königs aus den Fängen des Kultes zu befreien, dem dieser Oberbösewicht vorsteht und dann kommt alles zu einem letztlich typischen Fantasy-Ente, der Held rettet die Welt oder zumindest erfüllt er seine Mission mit mehr oder weniger Opfern. Bist du zufrieden mit der Zusammenfassung?
Vielleicht ein wenig sperrig, aber die wichtigsten Informationen sind durchgekommen.
So brauchen wir den Film jetzt nicht mehr im Detail durchsprechen. Das ist allen klar, die den Film nicht gesehen haben. Die haben jetzt ein Bild vor Augen. Man muss doch sagen, die Hauptfigur wird von einem knackigen Arnold Schwarzenegger gespielt. Damit, ich habe den Film gestern zum ersten Mal im Originalton gehört, den mit seinem schönen österreichischen Akzent.
Habe ich auch tatsächlich, ja.
Ja, ist immer so herrlich, es ist eine also es ist ja eine Welt 10.000 vor Christus, die irgendwo, keine Ahnung, Eurasien halt spielt. Und dann sprechen die Leute auch noch Englisch, alle, wenn sie nicht gerade in irgendwelchen formelhaften Fantasiesprachen sprechen. Und dann spricht der Hauptheld noch Englisch im österreichischen Akzent. Großartig.
Das, ich finde es gut.
Ja. Ich finde erstaunlich, dieser Film ist gleichzeitig ein Trash-Film. So vor allem von den schauspielerischen Leistungen her und also er mutet ein bisschen holprig an und ist trotzdem opulent ausgestattet.
Ich wollte gerade sagen, also wie ein Trashfilm mutet das nicht an, aber ja, einzelne das ist so ein, schauspielische Leistungen. Genau.
Manche Sachen, was Logik angeht und es fragt man sich, ist ein bisschen, da ist die Wertigkeit nicht da, die aber die Optik wiederum für einen 80er-Jahre-Film ist nicht so gut wie Star Wars, nicht so hochglanz, es ist rauer, aber es ist wunderschön ausgestattet.
82 haben sie ihn gedreht.
Genau. Arnold Schwarzenegger hat sich extra seit 1978 die Haare wachsen lassen.
Ich habe gelesen, es war 79.
Oh, ah. In meinem Geburtsjahr hat sich Arnold Schwarzenegger die Haare wachsen lassen, damit er zum Filmdreh keine Perücke aufsetzen muss. Das ist doch großartig.
Stimmt, der ist ja schon 75 oder irgendwann ist der ja auch schon dafür in Betracht gezogen worden, die Rolle.
Mhm.
Oder war das 77? Auf jeden Fall hat es 5 Jahre gedauert, bis zu dem Zeitpunkt, wo die den Film gedreht haben. Genau, der Film ist 1982 gedreht worden und niemand Geringeres als der große, eigentlich kleine Mann, Dino De Laurentiis, war hier der Produzent. Und ja, schlauer Mann, großer Produzent und hat natürlich, weil er Geld sparen wollte, aber das Potenzial des Films erkannt hat, sich dazu entschlossen, Mensch, wir können den doch in Spanien drehen. Da können die alle schön ihre Stunts alle selber machen, wenn sie das wollen. Da gibt es keine Association, die sagt, hier, das dürfte aber nicht und keine Versicherung. Und in Spanien ist es sowieso schön mit der Landschaft dort und genau, das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte gewesen und gerade bei der Dokumentation, ich weiß nicht, hast du die auch mal gesehen? Dokumentation ist eigentlich ganz, ganz nett, da kommt jeder mal zu Wort nach ein paar Jahren und eben halt, als er noch lebte, Dino De Laurentiis, genau, das war eigentlich sehr schön.
Und ich habe gelesen, John Milius hat dafür gesorgt, dass möglichst viel Material auch für eine Behind-the-Scenes-Sache zusammengestellt wurde. Ist das richtig? Gibt es da ziemlich viel Off-Material?
Also das, was ich da gesehen habe, ist eigentlich immer größtenteils aus dem Film und geschnittene Szenen und die werden dann kommentiert von den Schauspielern oder Leuten hinter der Kamera Jahre später.
Nee, es war im Zusammenhang mit dem Training von Arnold Schwarzenegger, der irgendwie gesagt hat, er hat für seinen Schwertkampf und irgendwie für Falltraining gemacht, das ziemlich hart gewesen sein sollte und es wurde angeblich alles mitgedreht oder viel mitgedreht. Okay, habe ich das falsch gemerkt?
Genau. Weil du es vorhin gesagt hattest, so ein bisschen so eine Einordnung, du hast es ganz klar hier schon als Fantasy-Film hast du eingeordnet, ne?
Genau, es ist, um genau zu sein, ein Low-Fantasy-Film. Man unterscheidet im Fantasy-Genre zwischen Low- und High-Fantasy. High-Fantasy ist das Herr der Ringe, in was in die Richtung geht, was episch ist und ausgeformte und Low-Fantasy sind eher die episodenhafteren, kleineren Stories, wird auch gern als Schwert und Zauberei und Magie, Sword and Sorcery Genre bezeichnet. Und da ist Conan einzuordnen. Überschaubare Story und Kämpfe, so ein bisschen Pulp Fiction.
Genau. Vielleicht ganz kurz noch ein bisschen so zum Stab, wer ja alles mit dran beteiligt war. Hier möchte ich zwei Leute ganz besonders hervorheben. Zum einen möchte ich hier Oliver Stone vorheben, der ja das Drehbuch geschrieben hat. Denn wenn man sich den Film anschaut und die mögliche Message dahinter sehen kann, dieser Film ist sehr gewaltverherrlichend, sexistisch. Und aus unseren heutigen, jetzigen Maßstäben ist es sehr verwerflich, möchte ich meinen, dass der aus einer Hand von jemandem kommt, der sowas ja eigentlich kritisch gegenübersteht, nämlich Oliver Stone. Also wenn man sieht, was er ja eigentlich alles gemacht hat, was er getan und geschrieben hat, wirkt das so ein bisschen gegensätzlich in der Vita. Und in den Interviews, die ich jetzt mit ihm gesehen habe, kann er das aber ganz gut abgrenzen. Also das... der kann das, das ist halt Fantasy, das braucht das eben halt und da war ich ein bisschen überrascht über seine Art und Weise hier, da, ja.
Ja, Oliver Stone schätze ich durchaus als, ich habe JFK zum Beispiel extrem gemocht, den Film habe ich bestimmt 2-3 Mal gesehen. Und natürlich Natural Born Killers ist ein fantastischer Film. Der hat schon was drauf, ist am Ende aber sehr ins Ideologische jetzt so die letzten Jahre abgedriftet, wo ich die Filme da auch nicht mehr gesehen habe, weil die Kritiken mir dann schon gereicht haben, dass das zu sehr eingefärbt ist und da zu sehr eine Message rübergebracht werden soll. Ja, ich glaube, ich schätze einfach lieber die Kunstwerke, die ich sehen kann, anstatt dem Mann allgemein irgendwas als Allgemeingenie sozusagen darzustellen.
Ja, das macht hochgradig Sinn. Aber das wollte ich wenigstens mal ganz kurz mit angemerkt haben. Und als zweites, und das finde ich fast mit am wichtigsten in diesem ganzen Film, denn die Musik hat mich jetzt die letzten Tage verfolgt, seit ich den Film gesehen habe. Ich hatte das damals sogar auch als auszugsweise als Soundtrack da. Und zwar die Musik vom Komponisten Basil Poledouris. Mhm. Und also ich kenne sehr viele Menschen, sehr viele Leute, die diesen Soundtrack hören und haben sich auch durch diesen musikalisch inspirieren lassen. Also für andere Formen von Musik. Und gesagt haben, das ist Inspiration. Also gerade jetzt in den Metal-Sektor taucht tatsächlich dieser Name häufiger auf und vor allen Dingen auch dieser Conan-Soundtrack, der ja wirklich sehr markig ist. Ganz hervorragend. Also mir gefällt er sehr gut. Ich weiß nicht, wie dir das gefällt, der Soundtrack?
Witzigerweise, also ich habe erstmal gar nicht recherchiert, ich habe nur geschaut und gedacht, so an manchen Stellen entspricht es nicht meinem Geschmack, meinem momentanen Geschmack, wie ich jetzt das untermalen würde musikalisch. Ich glaube, der hat schon was Neues geschaffen für die Zeit. Also Conan ist ein Film in der Art, also gibt es gar nicht so viele, ne? Vor allem in der Qualität. Das ist so speziell dieses Haut drauf Fantasy-Genre ist irgendwann in die Zeit erst. Also ich kenne nichts Älteres, um es auf den Punkt zu bringen. Ich kenne jetzt nichts Älteres, Vergleichbares. So episch und also so aufgeladen und dann so ein Bodybuilder hingesetzt. Es kam alles eher erst im Gefolge, aus meiner Sicht. Und der hat das passend untermalt, weil es einfach ein epischer Soundtrack ist. Aber ich finde, an manchen Stellen passt er irgendwie nicht geschmacklich. Ich kann es aber nicht genau in Worte greifen. Ich dachte manchmal, es war zu pompös oder irgendwie zu unrund. Witzigerweise, ich habe dann eben angefangen zu recherchieren und der hat als zum ersten Mal ein Gerät eingesetzt. Das konnte ich leider nicht mehr rausfinden, was es genau macht. Aber irgendwie ist das eine Hardware, die neu wert war, die im Filmscore passend zu dem, was geschaut, also was zu sehen ist, anpasst. Musing oder Müsing heißt das.
Ja, genau.
Weißt du, was das macht, was das ist?
Ich hatte es auch nur kurz überflogen. Also einfach nur Gerät, um das Synchronisierungsprozess zu den jeweiligen Szenen anzupassen und da die Geschwindigkeiten mit zu verändern.
Das ist ganz spannend. Aber was vielleicht nicht durch die Musik, also wahrscheinlich auch durch die Musik unterstützt wird, aber was mir da gleich einfällt, ist, an manchen Stellen, gerade am Anfang, habe ich mich ein bisschen an Apocalypse Now erinnert gefühlt. Da waren so ein paar Einstellungen und so eine kleine Atmosphäre, die so ein bisschen psychedelisch war. Weißt du, was ich meine? Relativ in der ersten halben Stunde kam immer mal so Einstellungen, vielleicht auch, weil die das Filmmaterial halt wieder so weit weg ist von den modernen Sehgewohnheiten. Es wurde ja ziemlich viel im Dunkeln gefilmt oder es wirkte nach sehr natürlichem Licht. Das kannst du besser beurteilen. Mhm. Und dann von der Musik her waren da so Einstellungen, wo ziemlich viel gewartet wurde, nicht geredet wurde. Die Akteure haben einfach nur geschaut. Du kannst jetzt gerade nicht direkt nachvollziehen, wo das war. Nachdem Conan erwachsen war, also nachdem er von diesem komischen Minenrad oder was auch immer das sein soll, befreit wird, waren da ein paar Szenen, wo ich dachte, das erinnert mich irgendwie gerade, es hat einen psychedelischen Einschlag.
Okay, also das ist mir jetzt so nicht aufgefallen.
Okay.
Es wird wahrscheinlich aber auch daher herrühren, dass ja in dem Film insgesamt recht wenig gesprochen wird.
Ja.
Und alles funktioniert ja wirklich nur über Blickkontakt größtenteils. Und da spielt eben halt auch die Musik ja die entscheidende Rolle, die jetzt hier viel übernehmen muss.
Genau, ich denke, also da kommen wir, glaube ich, zum Stilmittel insgesamt dem Film, dass es wird wenig gesprochen, die Leute schauen viel, es wird gezeigt, es wird ein bisschen abgewartet. Und wahrscheinlich hat es das bei mir assoziiert, dieses Feeling. Was ich interessant fand, zweimal mindestens hat Arnold Schwarzenegger direkt in die Kamera geschaut, was ja, also das fällt dir immer auf, wenn ein Akteur direkt in die Kamera schaut und einen anschaut. Das war am Anfang gleich, glaube ich, als man ihn zum ersten Mal ins Gesicht schaut und dann später nochmal. Ganz untypisches Mittel. Aber es passiert.
Ich fand's sympathisch.
Ja, ja, es passiert irgendwie. Halt viel über Blicke. Vielleicht ist das nochmal auch das dann vom Regisseur direkt nochmal so als die Zuspitzung, dass er genau das macht. Angesichts Arnold Schwarzeneggers Akzent ist es auch ganz gut, dass viel über Blicke passiert.
Ja, das stimmt. Ich kannte ihn aus meiner Jugend, kannte ich ihn noch in der deutschen Synchronisation. Und ich hatte jetzt in Vorbereitung auf den Podcast geschaut, ob ich ihn vielleicht auf Video on Demand finde und vielleicht sogar auch irgendwo, wo ich nicht nochmal Geld ausgeben muss, denn ich habe ihn noch irgendwo auf DVD rumzuliegen, eine ganz alte Version.
Ja.
Und tatsächlich ist er auch gerade bei Prime drin.
Also das war und, der Anstoß bei mir garantiert, dass ich gesehen habe, der ist bei Prime, lass uns doch mal Conan machen.
Und muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich angetan von der Bildqualität. Also der Film hat hier eine wunderbare Restaurierung erfahren.
Ja.
Und das ist ein sehr, 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 sehr schönes Bild. Und wenn ich das jetzt mal mit der DVD-Version, die ich da habe, das muss, glaube ich, mit einer der ersten DVDs gewesen sein zu diesem Film. Was wird denn das gewesen sein? Also nee, also das war ein SD, ein Upscale von irgendeinem SD-Scan oder irgendwas. Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall ganz furchtbar.
Ja.
Und wenn man dieses Filmkorn nochmal zusätzlich nochmal so aufbläht, das sieht halt einfach scheiße aus, hinterlässt Artefakte. Und bei dem Film war das Messer scharf, Glas klar, in Full HD und sah wirklich schön aus. Und ich habe die Sets nicht als Sets wahrgenommen, sondern wirklich als das wird mir hier vorgehalten und das nehme ich dem jetzt eben halt auch ab. In anderen Filmen sieht man es doch eigentlich ganz gut, dass es ein Set ist, aber hier empfand ich das wirklich alles sehr natürlich.
Es war echt schön, die Aufbauten oder mitunter waren es ja echte Schlösser in Spanien und soweit ich das nachvollziehen kann, es war einfach alles schön hergerichtet und es sah einfach quasi authentisch aus. Und ich habe es natürlich auch zuerst irgendwie auf VHS, vielleicht aus dem Fernsehen aufgenommen oder ausgeborgt aus der Videothek damals. Und ich erinnere mich auch an wirklich räudigste Filmqualität, Bildqualität. Sodass man den Film schon fast nicht mehr ernst nehmen konnte, da die Optik einfach wegfiel als Qualitätsfaktor. Mhm. Und das nimmt dem Film halt echt viel, weil der von den Bildern hauptsächlich lebt. Die Story ist sehr einfach, Dialoge passieren nicht. Und wenn man es dann noch über, so wie es bei mir früher war, über irgendeinen kleinen Fernseher guckt, wo auch der Ton dann nicht so absolut gewaltig ist, dann leidet der Film drunter. Dann ist es halt so ein alter Kultstreifen, den man sich mal anschaut. Und ich gestern beim erneuten Anschauen hat er mir echt Spaß gemacht. Der hat mich am Ende ein bisschen verloren, weil ein bisschen eine Spur zu lang ist, der Film. Aber so die ersten anderthalb Stunden habe ich mich echt gefreut, den Film nochmal gesehen zu haben.
Ja, der hat sozusagen dieses langgezogene Ende.
Ja.
Sprich, also die kommen da halt schon in den Tempel und oder was weiß ich, was das da ist. Und dann kann halt der böse Tulsa Doom dann da nochmal entkommen und dann müssen sie nochmal dorthin gehen und dann geht sozusagen der ganze gleiche Spaß nochmal los. Und ich glaube, da hätte man sicherlich ein bisschen was einsparen können. Nichtsdestotrotz sind da sehr schöne, viele opulente Szenen auch mit dabei.
Das bringt
mich ja auch fast schon zum nächsten Punkt, würde ich ihn auch gerne mal ansprechen wollen, aber vielleicht noch ganz kurz zum Vorverständnis, weil wir uns auch schon gerade darüber verständigt hatten. Weißt du noch, wann du den Film jetzt zum ersten Mal gesehen hast und wie du den auch damals aufgenommen hast?
Ich kenne die Situation, weiß ich nicht mehr ganz genau. Wie gesagt, das war nicht, dass ich den zufällig gesehen habe, sondern ich wollte den sehen, weil er eben in der Kulturgeschichte rumschwirrte, gerade als Fantasy-Film-Fan und ich nicht zufällig irgendwie mal drüber gestolpert war, musste ich ihn mir besorgen aus der Videothek und habe ihn geschaut. Es muss irgendwann zwischen 2000 und 2010 gewesen sein, dass ich den das erste Mal geschaut habe. Auf Video, normaler Fernseher, ohne, ich glaube, keine Anlage angeschlossen oder so. also schlechte Qualität, und habe den aus Interesse angeschaut und konnte ihn nicht ganz ernst nehmen. Also mich hat er damals nicht geflasht. Wie war es denn bei dir?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn ich jetzt vorsichtig den zweiten Teil und Red Sonja jetzt so ein bisschen so vorsichtig als Trilogie bezeichnen würde, habe ich zuerst Red Sonja gesehen, 1992 oder 93 muss es gewesen sein. Da lief der damals im Vorabendprogramm, also 19.20 Uhr, eine ganz merkwürdige Zeit auf ZDF. Und da hatte ich den als kleiner Wanz gesehen. Ja, das hat natürlich für mehrere Tage in der Schule Gesprächsstoff gesorgt, weil ich halt den Film gesehen habe und konnte darüber viel erzählen. Das war ganz wichtig. Und wir hatten den halt auch sehr häufig halt auch gesehen, diesen Film, weil wir den auch aufgenommen hatten. Das heißt also, der erste Film. Und erst später, also wirklich später, also wirklich in meinen Teenagerjahren, habe ich dann, glaube ich, zuerst den zweiten gesehen, den Zerstörer, und dann erst Conan der Barbar. Also der war definitiv der letzte, den ich da gesehen hatte. Genau. Und ich mochte die, wenn ich es jetzt vorsichtig als Trilogie bezeichnen darf, was es ja offiziell auch gar nicht ist. Aber man kann schon sagen, also gerade Red Sonja ist eine Art Rip-Off und war ja auch mal geplant als dritter Teil und ging dann halt nicht durch. Dass ich das früher sehr gerne gesehen habe. Ich mochte diese Art von Low Fantasy und kurzweilig, und irgendwie sehe ich es heute noch genauso. Also jetzt beim Anschauen, also gerade mit der Restauration, habe ich mich sehr wohl gefühlt und habe mich unterhalten gefühlt und angenehm unterhalten. Es gab auch ein paar Momente, wo ich wirklich so, ach, das ist abstoßend und ekelhaft, also funktioniert immer noch. Also da gibt es ein paar harte Zerhackstücklungsmomente. Ja. Also wenn ich dran denke, wie der die Schlange da auseinanderhackt, das ist schon ganz schön ekelhaft.
Ja.
Ja, und auch wenn man sieht, dass das eine volle Attrappe ist, ist es wirklich ekelhaft, ja.
Ja, ein paar kleine Fassblätter-Elemente sind da schon drin, und wenn geköpft wird. Oder auch schön die Verwandlung von James Earl Jones, aka Darth Vader, Darth Vaders Stimme, wie der sich da in die Schlange selbst verwandelt dort. Also wie das Gesicht so kurz langgezogen wird, so schöne Puppentechnik oder was, so Knettechnik. Ich weiß nicht, weißt du vielleicht besser, wie die das gemacht haben, aber ich
vermute. Sieht es einfach nur so aus, als es wäre da irgendwo die von ihm Gesichtsabdruck gemacht worden.
Genau, und es länglich dann gezogen. Also irgendwas.
Und das hat man irgendwie befestigt, und dann hat halt jemand hinten irgendwie mit was dagegen gedrückt. Also wahrscheinlich mit dem Negativ und dem Stock vorsichtig dagegen gedrückt halt. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber es sieht so ein bisschen so aus halt. Aber man weiß ja, wo die ganze Reise hingehen soll. Und es funktioniert ja am Ende.
Ja, schön gemacht, auf jeden Fall. John Milius, ist der schon an der Reihe? Möchtest du da schon mal sagen?
Also, wenn man ein bisschen sich mit John Milius auseinandergesetzt hat, er selber hatte eine ganz andere Plan für sein Leben. Er wollte eigentlich zum Militär gehen. Und da ist er wegen seinem Asthma allerdings nicht zugelassen worden. Ja, hatte der ja eine riesengroße Karriere schon ausgemalt. Und dann hat es eben halt nur zum Regisseur gereicht. Also ich fand das sehr merkwürdig, als ich das gelesen habe über ihn. Und gibt es auch so ein paar Sachen in seiner Biografie. Wenn man sich die Setfotos anschaut, der hat halt auch einfach so einen Generalshut oder Mütze da auf die ganze Zeit. Ist ein Waffennah, ist in der National Rifle Society. Und dann hat er noch so einen Film wie Red Dawn gemacht, der sehr kontrovers und sehr streitbar ist.
Den wollte ich auch schon mal sehen. Gibt es ja auch ein Remake, das auch schlecht sein soll, aber das Original soll ja passabel sein. Erstmal.
Ja, also das ist wirklich, der Mann hat eine Agenda, und das ist keine schöne Agenda, und wenn ich mir jetzt den Film anschaue, dann scheint das tatsächlich genau der richtige Mann für diesen Film zu sein. Jetzt muss ich dazu sagen, dass dieses Drehbuch da natürlich auch ganz viel vorwegnimmt. Also da ist sozusagen schon alles im Drehbuch drin. Da muss es nur umsetzen. Und da muss ich sagen, rein vom technischen Standpunkt, da haben viele schlaue, kreative Leute mit dran gearbeitet. Aber Milius ist halt einfach kein, der inszeniert halt nicht sauber. Das sind viele Sachen, wo ich schon gemerkt habe, das stimmt nicht, das haut nicht hin. Hier haut das Pacing kurz nicht hin, das Timing haut hier nicht hin. Da gibt es ein paar Entscheidungen, also gerade arbeitet ja sehr viel mit Reaction-Shots und die Kamera kommt wirklich gar nicht dazu, wirklich als Kamera zu fungieren, sondern Einstellung, Gegenschnitt, Einstellung, Gegenschnitt. Ja. Und teilweise wird dann auf Standbilder wieder zurückgeschnitten und man sieht, dass es ein Standbild ist. Das sind ja alles Entscheidungen, die müssten gar nicht sein. Und das bringt mich ja auch zu dem Punkt, dass Oliver Stone auch ursprünglich auch Ridley Scott gefragt hatte, ob er das nicht
genau, das habe ich auch gelesen.
Directen würde. Und das hätte mich tatsächlich sehr interessiert, denn da wäre der Film vor allem vom technischen Standpunkt her bedeutend besser. Denn hier merken wir dann doch schon, einige Sachen stimmen halt auch nicht und einige Szenen sind zu lang und wie bereits schon das Ende ist ja auch wirklich sehr lang und in die Länge gezogen. Da hätte hier auch ein guter Regisseur, hätte auch damit eingreifen können und sagen können, okay, wie können wir denn das hier vielleicht miteinander verbinden?
Ein bisschen raffen.
Natürlich. Ja. Natürlich ist auch immer noch die Frage, was sagt denn der Produzent dann dazu? Wird das dann eben halt auch abgesegnet? Genau. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugt von. Also insgesamt ist es okay, aber ein paar Schwächen sind definitiv erkennbar.
Ja. Das ist das, glaube ich, das, was du jetzt besser artikulieren kannst, als ich eben. Für mich als jemand, der den Film einfach schaut und wirken lässt, kommt genau das, was ich vorhin mit Trash meinte, glaube ich, dass du jetzt gesagt, also dass du hast das jetzt besser ausgeformt. Dieser Eindruck, dass der Film einerseits irgendwie hochwertig und opulent ist und gleichzeitig stimmen da ein paar Sachen einfach nicht und wirken wie eben nicht ausgereift. Das ist dann wahrscheinlich, was ich damit meinte, mit Trash in Anführungszeichen. Dass da das Timing nicht stimmt, dass da starre Kamerapositionen sind. Am Anfang hast du auch mal schnelle Schnitte, dass du dich fast wie in einem modernen Film fühlst und dann aber kommen wieder sehr holprige Sachen, wo du das Gefühl hast, da passt das, das nimmt jetzt den Drive irgendwie raus oder das passt nicht ganz zu dem, was eigentlich erzählt werden soll, gerade wie die Einstellungen oder die Schnitte da zusammenarbeiten. Mir ist es ja aber hauptsächlich Autor, oder? Also wenn ich mir seine Werkebiografie anschaue, Screenplay bei zum Beispiel Apocalypse Now und Dirty Harry und noch viele andere und nur eine Handvoll Filme, wo er Regisseur war. Ich habe jetzt vergessen, welche, weil es waren eigentlich gar keine interessanten mehr dabei.
Also natürlich ist er mehr bekannt als Drehbuchautor, aber wir reden ja hier von ihm ja auch als Regisseur, darum geht es eben halt und da wollte ich mich natürlich auf die Arbeiten als Regisseur natürlich beziehen.
Ja, die Frage ist, wenn er so wenig Filme gemacht hat, hat es vielleicht einen Grund, also wenn er so relativ selten Regie geführt hat?
Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel jemanden wie Alex Garland anschaue, der den Ex Machina gemacht hat, also wenn man ein Drehbuch schreibt, dann hat man eigentlich schon fast einen fertigen Film irgendwo im Kopf und natürlich kann das auch ein guter Regisseur sein, also das eine schließt das andere nicht aus und selbst jemand wie Michael Crichton konnte gute Regie führen.
Ja, ich meine nur, er hat jetzt ja nicht so viele Aufträge bekommen und ist ja schon sehr, sehr lange im Geschäft. Und ich kenne die anderen, Filme von, also Der Wind und der Löwe, weiß nicht, irgendwas klingelt da bei mir, aber mit Sean Connery, ich glaube, den habe ich gesehen. Hab ich tatsächlich gesehen. So ein Wüsten-Abenteuerfilm. Ansonsten, kennst du noch einen, außer Conan? Also Die Rote Flut, hast du den gesehen direkt?
Ich hatte nur reingelesen und habe auch schon darüber zwei oder drei Podcasts gehört, aber vor allen Dingen habe ich mich sehr viel reingelesen. Genau. Was ich natürlich hervorheben kann, ist natürlich seine Beteiligung am Drehbuch zum Weißen Hai, denn Der hat eine krasse Szene da gedreht, und zwar diese Indianapolis-Beach-Scene. Also wenn die im Boot sitzen zu dritt, nachts, trinken.
Ja.
Und er die Geschichte erzählt von der USS Indianapolis. Und die ist halt von Milius geschrieben. Starke Szene. Und da merkt man eben halt natürlich auch wieder diesen Militärbezug. Genau.
Ist sein Ding.
Genau. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach ja, na eben, weil ich vorhin gesagt hatte, wegen der Kamera, und das ist auch vielleicht ein bisschen, also wo ich gesagt habe, so Mensch, ein guter Regisseur muss es doch erkennen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist. Es gibt sehr schöne Landschaftsaufnahmen.
Ja.
Lange Einstellungen. Nur passiert da teilweise nicht wirklich viel. Und dann gibt es einen Gegenschnitt, und dann sieht man sozusagen wieder eine Halbtotale von Leuten, die da interagieren. Und ich hätte mir einfach nur von so einem Kameramann gewünscht, dass du dann eben halt die Geschichte eben halt und das Setting gut mit einbringt. Dass du nicht jetzt einfach nur, ich sag jetzt mal vorsichtig, in eine langweilige Totale auf die tolle Landschaft hast, da passiert eben halt bloß nichts, nur um dann den Gegenschnitt zu haben und dann in der Halbtotalen da Leute beim Anreiten zusiehst. Da hätte ich lieber sozusagen die Interaktion im Bild gerne gesehen. Und ja, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob dir auch sowas aufgefallen ist.
Ja, aber nicht so, dass ich es jetzt artikuliert hätte. Jetzt, wo du sagst, es ist schöne, auch längere Einstellungen auf die schönen Berglandschaften und mit den Kastellen und so weiter, und dann, es gibt nie irgendwie, dass du die Leute, die dann gleich handeln, dass die zum Beispiel in der Totalen anreiten oder sowas, eben gerne mal hast, dass die Story auch in dem großen Landschaftsbild so ein bisschen mit stattfindet, sondern fast so, dass man, wenn man es dann auseinander nimmt, eher sagt, und an einem Tag wurde die Landschaft gedreht und am nächsten Tag eben das Acting. Also, dass das so richtig offensichtlich wird.
Na, woran ich das vor allen Dingen auch noch sehe, ist so, es kommt mir manchmal so vor, als hätte man sich gerade am Set überlegt, so, wir müssen ja heute noch die Szene drehen, wie lösen wir die denn eigentlich auf? Und der Kameramann so, naja, hast du da nicht schon ein paar Ideen dazu? Na, eigentlich dachte ich, du hattest da schon ein paar Ideen dazu. Das wirkt manchmal auch so. Und jetzt habe ich einfach nachgeschaut, der Film ist ja rein optisch, er sieht ja auch wirklich gut aus, und da sind auch wirklich schöne Kamerasachen halt dabei. Aber insgesamt kann ich da keinen Stil erkennen. Und da habe ich einfach mal den guten Duke Callaghan einfach mal nachgeschaut. Und IMDb spuckt mir dann eben halt aus, dass er eben halt größtenteils nur für TV-Serien gedreht hat. Also Miami Vice, Hart aber herzlich, Magnum, Columbo. Und
ich sehe es gerade, ja.
Ja.
Und da ist es genauso im Studio schnell was zusammendrehen, und dann wir brauchen noch Gegenschnitte irgendwie, damit man weiß, wo das Ganze spielt, oder mal kurz einen Blick auf das Haus, wo das alles stattfindet, macht das mal morgen noch mit im Sonnenuntergang, oder?
Ja, also so kommt mir das eben halt auch so ein bisschen vor, so ein richtiger Auftragskameramann ohne eigenen Stil. Und ich glaube aber gerade hier so ein Fantasy-Film, der kann da schon in einen eigenen Stil, eine eigene Handschrift vertragen, also bin ich zumindest der Meinung.
Ja.
Also gerade weil er ja von der Geschichte oder von der Story jetzt nicht viel zu erzählen hat, aber da kann er eben halt visuell eben halt eine Menge rausholen. Und wenn man schon Sets dort baut, also, ich glaube, da hat man hier an der falschen Stelle gespart, als sich so ein Auftragskameramann da anzulachen. Das ist allerdings Meckern auf hohem Niveau. Ich finde den Film wirklich auf jeden Fall sehr ästhetisch und sehenswert, auch von der Optik her. Aber wenn man jetzt mal ganz genau into detail geht, fallen da doch schon Qualitätsunterschiede innerhalb des Films auf, und vor allem der bereits schon erwähnte nicht vorhandene Stil.
Ja, also vor allem in der restaurierten Fassung jetzt, wie sie auf Amazon Prime zu sehen ist, ist es ein Schmankerl. Als für jeden, der Fantasy ein bisschen mag, man sollte ihn gesehen haben, und vor allem so viele Filme, Werke, Zitate irgendwo im Alltagsleben spielen ständig wieder auf Conan an. Da ist es, es lohnt sich zu wissen, auf was dann angespielt wird, das mal mit eigenen Augen nachverfolgt zu haben. Und es gibt einige ikonische Szenen, an die ich sofort verbinde. Also gerade James Earl Jones und die Tempel- und Schlangensache, dann Conan einfach die Optik von Arnie, wie er mit seinem Mr. Universe-Buddy da und dem Schwert und den langen Haaren post. Das ist ein einziges Manowar-Cover, dieser Film.
Ja, das stimmt.
Ja. Und wir alle lieben und hassen Manowar gleichzeitig.
Ja, den aktuellen Nachrichten ist noch ein bisschen mehr, ein bisschen besonders. Falls du es gelesen hattest mit dem Gitarristen von Manowar.
Nein.
Da gab es erst den Verdacht und dann den Vorwurf, der war im Besitz von Kinderpornografie.
Ui.
Ist im Besitz, genau. Das ist halt auch über eine längere Zeit. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, wenn wir irgendwann mal über Manowar sprechen wollen. Nein.
Haben die einen guten Film? Ich glaube nicht.
Genau. Ja, jetzt komme ich hier ins Struggeln. Habe ich hier nichts mehr zu erzählen? Ich hatte mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben oder beziehungsweise vorgemerkt.
Ja, also ich bin mit meinen Anmerkungen durch. Es ist einfach ein schöner Fantasy-Fanfilm ohne große Tiefe. Zumindest erschließt die sich mir nicht, dass man da noch groß über Charakterentwicklung oder so sprechen müsste.
Also ich finde, rein dramaturgisch, da klaffen da eben doch ein paar Wunden auf. Da geht eine Menge schief. Ich finde aber, dass die Akteure da einigermaßen was rausholen können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da zu einem Großteil relativ frische Schauspieler beziehungsweise gar keine Schauspieler, sondern Leute, die bekannt waren mit anderen und dann, hey, da passt ganz gut, lass uns doch den einfach nehmen. Der ist aber kein Schauspieler. Hm. Ich spiele hier ganz besonders auf den Mitstreiter an, den Conan da kennenlernt. Und zwar, wie ist denn der? Subotai heißt der, glaube ich. Dieser Mitstreiter. Dieser Dieb, genau.
Ja.
Das ist kein Schauspieler. Der war befreundet mit oder bekannter von nicht sogar John Milius, laut der Doku. Und dann haben sie gesagt, Mensch, der passt da eigentlich ganz gut rein. Und dann haben die den tatsächlich gecastet für den Film. Und das ist kein Schauspieler. So zum Beispiel. Oder Sandel Bergmann, die da zu dem Film gekommen ist und nichts vorher wusste darüber. Gar nichts. Und dann, ja, mache ich, Training auch halbes Jahr. Gut, mache ich auch. Wir trainieren in Spanien. Ich mache die Stunts selber. Okay, mache ich. Also man merkt, wenn man sich auch gerade die Doku anschaut und gerade wenn man dann seine Eminenz, De Laurentiis dann selber sieht, merkt man dann doch schon an, der wollte was Großes produzieren, weil er das Potenzial natürlich sofort gesehen hat. Aber alter Sparfuchs, wollte auch überall sparen. Und da weiß ich immer halt nicht, wer hat denn jetzt eigentlich nur den Film gemacht? Ja, Oliver Stone hatte ja auch relativ viele Möglichkeiten, da hier das Projekt mit voranzutreiben, genauso wie John Milius oder eben halt auch der eigentliche Comiczeichner, der irgendwann ja auch mal die Idee hatte dafür. Und
der hat noch gelebt damals, ist nicht ein Comic aus den 30ern gewesen? Ich habe gar nicht, dazu habe ich gar nicht geschaut. Ich weiß nur, es ist schon ein älteres Ding.
Oder ich weiß nicht, ob es jetzt der war, aber oder ein anderer Produzent. Es kann nicht sein, dass ich das jetzt ein bisschen gerade verwirrt habe. Wahrscheinlich sogar.
Ja, der ist 36 gestorben, der Comiczeichner. Kann also nicht sein, dass der.
Nee,
Robert E. Howard ist auch nicht sehr alt geworden. Er ist gerade mal 30 geworden.
Aber irgendjemand hatte ja auch Schwarzenegger ja darauf angesprochen.
Stone oder Milius, glaube ich, habe ich gelesen. Das lief wahrscheinlich länger und dann ist das aber so ein Ding gewesen, so jetzt haben wir die Kohle, jetzt machen wir einfach und dann waren halt so ein paar Leute irgendwie interessiert dran und haben dann den Rest schnell zusammengecastet, einfach weil die Zeit war günstig, Schwarzenegger hatte Zeit, die anderen hatten gerade Zeit, machen wir einfach einen Deckel drauf und machen das Ding fertig.
Ja, also insgesamt opulent, keine Handschrift irgendwie wirklich von irgendjemandem zu erkennen. Jeder hat so ein paar einzelne starke Leistungen. Also jetzt, was man hervorheben kann, ist hier ganz klar, was die Schauspielerei betrifft, da ist nicht viel zu holen, außer vielleicht noch von James Earl Jones. Und der kurze, aber doch, wie ich finde, witzige Auftritt von Max von Sydow.
Ja, absolut. Die Max von Sydow und James Earl Jones haben ja Arnie auch ein bisschen Schauspielunterricht am Set gegeben. Und der hat die dafür ein bisschen trainiert. Genau. Ich weiß, mit der Handschrift, also die Bildeinstellung, gerade so diese Muskelmänner und wie Arnie posiert in der Kamera und auch wie zum Beispiel am Anfang schon James Earl Jones und seine Schergen da einfach nur böse in die Kamera gucken. Ich weiß halt nicht, inwiefern das vorher zum Beispiel schon da gewesen ist. Diese Art, diese eigentlich jetzt ikonische, typische Fantasy-Inszenierung, wenn du, also diese plattitüdenhafte Inszenierung, wie du diese Muskelmänner darstellst und wie die böse gucken und ihr posieren, ist das vielleicht eine Erfindung von John Milius oder Kameramann oder was auch immer gewesen, oder greift das auf was zurück? Also wenn ich jetzt an Herr der Ringe denke, das natürlich ein bisschen älter ist, und ich glaube auch die erste Verfilmung, die übermalte, die arbeitet halt zum Beispiel nicht so.
Ich glaube, gerade der Film macht da was, weswegen du auch für uns auch das schon als Low Fantasy auch mit eingestuft hast. Der erzählt halt recht wenig ja auch von der Welt als solches. Der sagt ja gar nichts viel über die Welt, sondern genau. Es geht nur um diesen roten Faden, du hast meine Eltern abgemurkst, jetzt bist du dran. Das ist die Narration. Genau. Wolltest du jetzt König darauf hinaus?
Nee, ich meine wirklich, dass die Helden dargestellt werden, die Bösen und die Guten, dieses Posing, dieses typische Fantasy-Posing, was du halt auch auf dem Manowar-Cover hast. Kann es sein, dass es daher kommt, oder gibt es da Vorbilder? War der Comic so?
Der Comic war so, also der stützt sich hier wirklich rein visuell sehr stark auf den Comic, und du hast ja auch sehr ikonische Bilder da drin. Jetzt als Beispiel die Kreuzigungsszene, also dieses Bild ist ja gigantisch, und die lassen sich auch Zeit, das zu etablieren, wo die auf diesen alten Baum zu fahren mit der Kamera, das ist ja mit einer der stärksten Szenen im Film, und die funktioniert, wie er da einfach nur da hängt.
Das kann man auch sagen, es war ein künstlicher, krasser Baum, also so ein richtig schöner Fantasy-Baum, verknorpelt. Und genau. Dann ist es wohl ein echter Geier, der Arnie da ein bisschen versucht, was abzuhacken. Und dann haben die einen echten toten Geier genommen, in den Arnie dann reinbeißt. Mhm. Und die mussten ihm dann den Mund schnell ausspülen, damit er sich keine Vergiftung irgendwie holt. Also der hat in einen echten Geier quasi reingebissen. Das, ja, so macht man Männerfilme. Banner. Voll krass. Was wir uns, also mit Wordbuilding und sowas gesagt hast, was wir uns gestern gefragt haben, ist auch am Anfang, also als Anfang, der wird als Kind gefangen genommen und wird an dieses Rad gebunden, so was der da wie so ein als einen Büffelersatz im Kreis dreht. Und ist dann irgendwann groß und wird dann irgendwann zum Kämpfer rekrutiert. Was macht dieses Rad? Wird das irgendwann mal überhaupt angedeutet, oder drehen die einfach 20 Jahre lang nur am Rad?
Also die Frage habe ich mir schon mehrfach gestellt, ob da irgendwas zermahlen wird oder irgendwas hergestellt wird. Aber ich sehe dann eben halt auch nichts anbringen oder abgeholt werden. Oder
genau.
Ich habe
überlegt, Minenschacht vielleicht, sondern es ist sowas wie der Fahrstuhl oder sowas, der betrieben, also hier das vierte Band. Aber es ist unklar, es ist mitten der Wüste, es gibt keine anderen Aufbauten außer so eine kleine Betriebshütte, und glaube ich, also so, es gibt nichts, was da die machen können. Die haben ein Rad. Ja, ist irgendwie spannend.
Ja, tatsächlich. Also würde ich jetzt hier Nitpicking betreiben, würde ich das jetzt hier an der Stelle mit rausheben. Also es gibt natürlich noch viele andere Sachen. Ja, wie zum Beispiel diese Suppe, die da in diesem, bei dieser Orgel, in diesem Tempel da gekocht wird, wo diese ganzen Hände drin sind, und das sieht ja aus wie Gift, und wo ich mir dann auch die Frage stelle, welchen Sinn hat das dann, dieses Zeug?
Es gibt da jetzt viele geile Szenen, oder wo die zum Beispiel dann nach dem ersten Überfall bei Tulsa Doom, also ich glaube direkt nach der Suppe, fliehen die ja. Und dann kommt Tulsa Doom und seine zwei Schergen, die so schwer atmend raus aus die Höhle. Dann verwandelt er diese Schlange in einen Pfeil.
Ja, genau. Mhm.
Und dann siehst du die aber reiten und denkst, in der Zeit, wo du die Schlange gespannt hat, hätte der einfach mal hinrennen können. Diesen Weg, wo die, also die sind einfach nicht weit weg. Die sind irgendwie eine Kurve, eine Serpentine von dem einzigen Weg, den es da gab, geritten. Und er wartet halt, bis der sozusagen in der Fluglinie 50 Meter wieder angekommen ist, den Pfeil zu schießen. Die hätten schlicht und ergreifend mal gerade da runterrennen können. Also so ein, okay.
Ja.
Da gab es so einige Sachen, die so ein bisschen einfach nur, weil es in die Story passte, gemacht wurden, auch wenn es nicht so logisch ist. Oder dieses Rad am Anfang sollte, glaube ich, einfach nur gut aussehen.
Ich wollte gerade sagen, es erfüllt ja auch seinen Zweck und das erledigt ja auch drehbuchseitig eine Menge Aufgaben. Und ja.
Das tut es. Ja. Okay, möchtest du einen Abschlusssatz sagen zu Conan?
Ich hatte schon überlegt, allerdings kann ich den nicht bringen, weil dann müssten wir über Conan der Zerstörer sprechen. Da geht es nämlich, weil ansonsten hätte ich zum Schluss einfach nur gesagt, enough talk.
Ja, da ist, siehst du, ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht mal, ob ich die gesehen habe oder beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass ich versucht habe, sie zu sehen und ich weiß nicht, ob die mir, ob ich da nicht in der Stimmung war, um das mal so auszudrücken.
Also der Zerstörer ist insgesamt ein bisschen lustiger, ein bisschen mehr Fantasy-lastiger, weniger brutale Action. Also der ist da etwas blutleerer, etwas handzahmer und der Red Sonja, der ist so ein, also für mich persönlich ist es ein Guilty-Pleasure. Also ich schaue mir den sehr gerne an, aber es liegt natürlich viel auch mit an der Kindheitserinnerung. Der hat aber auch seine sehr schönen Schauwerte und nicht zuletzt noch die Musik von Ennio Morricone.
Oh.
Genau, also insgesamt, das kann man sich schon mal anschauen. Der erste ist hier ganz klar, steht an erster Stelle. Der hat viele schöne Momente und Einfälle drin. Aus dem Comic, ich habe auch mal kurz gegengeschaut, also gerade die bereits, diese Szene mit dem Baum, die ist ja, also rein ästhetisch und vom Bildaufbau her, das ist toll. Das ist, das macht auch Spaß zu sehen und ich bin da halt auch gerne in der Welt. Aber der Film, der macht mir auch viele Probleme, weil er eben halt auch so schonungslos ist. Da habe ich so hin und wieder wirklich so meine Probleme, gerade in Fantasy, weiß ich nicht, muss es jetzt unbedingt rein, um jetzt dem Hauptdarsteller jetzt hier überhaupt den Grund zu geben, ja, dass dann eben halt die Eltern dann eben halt auch so brutal dann hingerichtet werden. Das ist schon ganz schön krass. Der kleine Junge steht da und seine Mutter wird enthauptet. Das ist schon ein krasses Bild. Es ist verdammt gut umgesetzt.
Ja.
Aber ich weiß nicht, auch wenn es der Comic jetzt so vorgibt, der hat es auch gut inszeniert, aber irgendwie ist sowas, das ist so ein prinzipielles Ding, das ist nicht so ganz meins. Auch wenn der Film hier in der Form oder in der Art und Weise, wie er es adaptiert, eben halt auch alles richtig macht.
Ich schließe mich dem an. Wer Conan noch nicht kennt und Fantasy mag, sollte ich ihn sich anschauen. Er ist sehenswert, aber es ist keine runde Sache. Es ist nicht vergleichbar mit zum Beispiel der dichten und schönen Inszenierung von Herr der Ringe, sage ich mal, wo das also von dem High Fantasy, wo da ganz, wo die Regiequalitäten und was da am Schnitt gemacht wurde, einfach ein bisschen runter das Ergebnis liefern und dich ein bisschen mehr mitziehen und nicht so verwirren mit verschiedenen Entscheidungen, die du da ja schon angesprochen hast.
Genau, also ja. Von mir aus war es das. Es hat mich gefreut für das Gespräch, lieber Fred.
Danke, mich auch, jedes Mal wieder.
Und dann gerne wieder beim nächsten Mal.
So sieht's aus.